Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe zukünftigen Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde der Luftfahrt. Ich habe das Vergnügen, mit Thomas Aigner, dem Chef von Pilots ITV, jetzt über die Luftfahrt im Großen und im Detail zu sprechen. Ich weiß nicht, welche Fragen er für mich aufbereitet hat. Auf jeden Fall viel Spaß, viel Vergnügen.
Plane Talk wird präsentiert von Reisetopia, dem größten unabhängigen Portal für Luxusreisen in Deutschland. www.reisetopia.de. Er war der Captain der ersten Pilots ITV-Folge. Jürgen Raps, ehemals höchster Pilot der Lufthansa. Heute bei Thomas Aigner.
Jürgen, auf der Durchreise, schön, dass du ein paar Minuten bei uns hier Halt machen kannst. Was ich normalerweise nie fragen würde, wie war die Reise, beziehungsweise viel wichtiger in Corona-Zeiten, wie war die Einreise?
Business as usual. man glaubt es kaum.
Also mit dem VIP-Wagen abgeholt?
Nein. Also so weit habe ich es nicht kommen lassen. Oder so weit haben es andere nicht kommen lassen, besser gesagt.
Du hättest nichts dagegen gehabt?
Ich hätte nichts dagegen gehabt, natürlich nicht. Nee, aber bis auf die Tatsache, dass man entschleunigt aussteigt, um eben Gruppenbildungen innerhalb der Gangway zu vermeiden, dass der Service an Bord etwas anders gestaltet ist als sonst, dass man eine Maske tragen muss und die Flugbegleiter eine Maske tragen, ist Business as usual.
Du kommst aus Phoenix, wie bist du geflogen und was war für ein Gerät dabei?
Phoenix, Los Angeles mit einem Canadair Regional Jet. Und also eine Tochtergesellschaft von American Airlines. Und darf ich Werbung machen?
Natürlich. Wir sind nicht im Öffentlich-Rechtlichen.
Ja, genau. Und dann mit einer 747-8 von Lufthansa von Los Angeles nach Frankfurt.
Okay, also eines der Flaggschiffe momentan.
Ja.
Wie ist die bestuhlt? Die ist, glaube ich, ganz normal. Ja. Also die hat auch eine First, im Gegensatz zu den ganzen 50ern und so, die ja keine mehr haben.
Die hat eine First Business und dann Economy. Okay. Ganz normal, Dreiklassensystem, Vierklassensystem.
Essen anders, weniger Essen, alles abgepackt? Oder wie war dein Gefühl während des Fluges? War das noch dieses entspannte Reisen? Oder
vollkommen entspanntes Reisen. Also das Essen ist nicht abgepackt, sondern man bestellt es vorher. Quasi wie im Gasthaus. Die Flugbegleiter kommen nicht mit dem Wagen in die Reihen reingeschoben und bringen dann das Essen direkt an den Sitz ran, sondern man bestellt das vorher und das fertige Essen wird dann gebracht. Das ist aber schon der einzige Unterschied.
Lass mich raten, du hast einen Schnitzel bestellt und ein kleines Bier.
Kein kleines Bier, es war ein Pinot Grigio. Oder ein Äquivalent.
Aber Schnitzel gab es natürlich keines. Das war jetzt natürlich logisch. Okay. Aber was mich eben so interessiert, ist es dieses Gefühl, alle haben eine Maske auf? Ist es quasi dieses permanente Beobachten des anderen? Ist alles in Ordnung? Oder kommt schon dieses Gefühl des Reisens nach wie vor, also dieses angenehmen Reisens?
Also ich war überrascht, dass die Passagiere in meinem Umfeld das Ganze total normal alles genommen haben. Also, dass man eben eine Maske aufsetzt, ist total normal. Und dass der Service ein bisschen anders gestaltet ist, ich glaube, das haben einige überhaupt nicht gemerkt. Deswegen sage ich, Business as usual. Man glaubt es kaum, aber es ist so.
Okay.
Und ansonsten.
Einreisen USA, das war ja für eine gewisse Zeit mit großen Restriktionen. Hast du drüben einen Test gemacht oder hier einen Test gemacht?
Ich habe sowohl als auch. Ich habe drüben zwangsweise einen Test gemacht, weil ich beim Arzt war und ein kleines Problem an der linken Augenbraue hatte und ich wusste nicht genau, ist es eine Allergie oder ist es ein Ekzem, was sich da aufgebaut hat, und der Arzt wusste es auch nicht. Das war erstmal Video. Also ich musste in ein iPad reingucken und der Arzt guckte in sein iPad rein und dann hielt ich meine Augenbraue auf das iPad, damit er das Ding genau sehen kann.
Ah, okay.
Und,
also Telemedizin.
Telemedizin, ja. Es ist State of the Art. Im Moment State of the Art. Und dann habe ich einen Corona-Test gemacht. Natürlich negativ. Ich hätte auch nicht gewusst, wo ich einen positiven hätte herbekommen sollen. Denn der Lebensstil, den wir haben, die Art und Weise, wie man im Moment lebt, sowieso sehr zurückgezogen. Ich hätte wirklich nicht gewusst. Gut, ein Teufel ist ein Eichhörnchen, man kann sich so ein Ding immer irgendwo fangen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist doch relativ gering. Und
du warst beschützt von einer ganz besonderen Maske. Weil die habe ich irgendwie noch nirgendwo gesehen.
Die hatte ich auch nicht dabei. Die schützt mich erst seit 2 Tagen. Die habe ich mir natürlich in meiner Heimatstadt in Bayreuth gekauft. Mhm. Die Festspielmaske, eine Richard-Wagner-Maske.
Ja. Waren, waren, überall waren.
Ja, das ist der Hans Sachs in Meistersinger, der das singt.
Normalerweise wärst du ja jetzt in Bayreuth und würdest quasi die ein oder andere Vorstellung der Wagner-Festspiele wie jedes Jahr als Ritual mitverfolgen. Ich glaube, du bist ja nur gekommen, um zu schauen, ob es nicht vielleicht doch irgendwie eine kleine Vorstellung gibt.
Es sind relativ viele kulturelle Veranstaltungen in Bayreuth, aber leider nicht im Festspielhaus. Fällt halt dieses Jahr aus. Kann man nachvollziehen. 2000 Leute, enge Bestuhlung, Proben so gut wie unmöglich. Ich kenne das ja ein bisschen noch aus meiner Kindheit auch. War ja unser Spielplatz, das Festspielhaus damals. Und ich weiß, wie es hinter der Bühne ausschaut, wie es unter der Bühne ausschaut, wie es im Orchesterraum ausschaut. Überall sitzt man sehr eng. Und dann die Wagner-Chöre, wo man doch sehr dicht gedrängt steht. Alles nicht im Sinne der Maßnahmen, die im Moment gelten aufgrund dieser Pandemie. Und deswegen war es nur konsequent, dass die abgesagt werden, ist klar.
Also auch mit deinem Verständnis?
Ja, selbstverständlich, ganz klar.
Plane Talk, der Pilot's Eye TV Podcast.
Menschen, die die Fliegerei leben und lieben.
Jürgen, wir haben die Möglichkeit, unseren Zuhörern, dass sie uns Fragen mitgeben, dass sie uns Fragen in unsere Gespräche mit unseren Gästen mitgeben. Und bei dir ist es natürlich logischerweise mehr als bei allen anderen geworden. Deswegen, wie meine Kollegen vom Fernsehen immer sagen, ich bitte um kurze Antworten.
Ergänzen Sie den Satz.
Ja, nicht ganz, aber ich glaube, wir wissen, worum es gehen kann. Steffen Matthias sagt, wie geht's dem Helikopterschein?
Ich habe ihn nicht gemacht.
Okay.
Ganz kurz erklärt, ist eine längere Geschichte, aber ich versuche das, wie du schon wünschst, so gut wie möglich.
Der wahre Grund sitzt hier im Nebenraum und ist deine Frau?
Genau, der wahre Grund ist meine Frau, die ihr Veto eingelegt hat, als sie gemerkt hat, dass ich ernst mache. Ich hatte alles vorbereitet.
Vorher hat sie noch gesagt, ja, machen wir.
Ja, die hat es nicht ernst genommen, wirklich okay. Nicht. Die hat gedacht, ich blödel nur rum. Und dann habe ich gesagt, okay, ich weiß jetzt, welche Flugschule ich nehme, was es kostet und wo ich Prüfungserleichterung bekomme und das Ganze noch dazu. Und da hat sie gemerkt, hoppla, der Alte macht hier wirklich ernst. Und dann sagte sie, glaub ja nicht, dass ich da einsteige. Und nur mit meinen Hunden ist das natürlich auch nicht so der Bringer. Und die fliegen auch nicht gerne im Helikopter, könnte ich mir vorstellen. Und schon gleich gar nicht mit Kopfhörern wegen des Lärms.
Auch wenn sie Wagner hören würden, glaube ich. Tristan, vor allem einer deiner Hunde.
Und dann habe ich einen guten Bekannten, den ich noch aus meiner Zeit, wo ich die A380 hier mit eingeführt habe, vom Luftfahrtbundesamt kenne. Den habe ich angerufen und wegen eines ganz anderen Grunds. Und dann habe ich ihm die Geschichte erzählt und dann sagt er, tu es nicht. Tu es nicht, sagt er.
Was war sein Argument, sein Hauptargument?
Ja, der sagt, du hast immer ein schlechtes Gewissen. Wenn du den Schein magst und du fliegst nur alleine, dann fliegst du natürlich zwangsweise nur das absolute Minimum. Du wirst immer ein schlechtes Gewissen haben.
Um den Schein zu erhalten?
Genau. Und das, sagte er, ist der Stoff, aus dem die Unfälle geschnitzt werden.
Okay.
Und wenn du darauf verzichten kannst, dann tu es. Und da dachte ich mir, hat er gar nicht so Unrecht.
Okay. Ja. Dann schauen wir mal, ob deine Frau auch bei Patrick Levermann gepunktet hat, denn der fragt, wie es dem Spargel geht, den du anbauen wolltest.
Musste ich auch streichen, geht in Arizona nicht.
Weil?
Vom Klima und vom Boden, von der Bodenbeschaffenheit her ist das ein Ding der Unmöglichkeit.
Also das heißt, da sind Tiere im Boden, die dir das vorher schon wegfressen?
Die Sommer werden ab Mai, was ja die Spargelzeit wäre, brutal heiß. Die Tagestemperaturen gehen dann schon, nachts ist es noch kühl, aber tagsüber wird es schon ziemlich heiß, das ist der eine Punkt. Und das hält dann an bis in den September hinein. Und es gibt doch in Arizona sehr viel Kleingetier, was sich im Boden lustiert, kreucht und fleucht. Und die wirst du nicht los. Also ob das jetzt eine kleine Maus oder eine kleine Ratte ist oder andere
Skorpion.
Skorpione, Klapperschlangen.
Wobei die auch. Das wäre doch interessant. Ja. Essen Klapperschlangen, ja. Spargel.
Ja, glaube ich nicht. Kannst du mir nicht vorstellen. Ja, und die kannst du einfach nicht ausschließen. Und es geht einfach nicht. Ich habe gedacht, vielleicht kann man da irgendwie eine Gegend finden. Kann man sicherlich, wenn man andere Stellen in Arizona geht. Aber wenn ich da erst 3 Stunden, 4 Stunden mit dem Auto durch die Gegend fahren muss, um in irgendeine Gegend zu kommen, wo ich dann ein Spargelfeld da bestellen kann, das ist es ja auch nicht.
Eigentlich hättest du sagen können, ich wollte immer mit meinem Helikopter auf mein Spargelfeld fliegen, aber jetzt habe ich keinen Helikopter, also brauche ich kein Spargelfeld.
Ja, gut, gute Begrüßung.
Beim nächsten Mal.
Ja, man muss ja ein bisschen Ideen haben. Genau. Aber und man muss dann halt auch in der Lage sein, die, wenn es nichts bringt, zu streichen.
Ja. Adrian Wieg fragt, hättest du die Lust, wenn du die Möglichkeit hättest, die 380 nochmal selbst zu fliegen?
Ja, klar. Selbstverständlich.
Also einen richtigen 13 Stunden oder einmal so quasi um den Phoenixer Berg, den es nicht gibt?
Beides. Beides. Gar kein Thema.
Okay.
Steige ich sofort ein. Ich habe zwar keine gültige Lizenz mehr, aber ich traue mir zu, das Ding aus dem Stand zu fliegen.
Pascal Schmidt sagt, wird die 380 nochmals die Flotte verstärken oder war es das mit den, natürlich jetzt auch 747 Ende, mit den vierstrahligen Doppeldeckern?
Schwierige Frage. Die Zeit der großen Vier-Mods geht zur Neige, die geht zu Ende, ganz Nein. eindeutig.
Was ist der Hauptgrund dafür?
Ja, der Hauptgrund ist, dass die Nachfolgemuster, und da reden wir in erster Linie von den 777s, die in diese
Größe... 350?
Ja, 350 ist nicht so groß, aber die große 777, das ist natürlich ein Gerät, was von der Passagierkapazität her schon durchaus bemerkenswert ist. Und mit 2 großen Triebwerken natürlich extrem wirtschaftlich. Noch dazu zu 50% aus Kompositwerkstoffen besteht. Die 380 besteht nur zu 25% aus Kompositwerkstoffen. Und betriebswirtschaftlich ist die gegenüber diese neue Generation der großen Langstreckenflugzeuge natürlich nicht mehr wettbewerbsfähig. Ob die bei Lufthansa nochmal fliegt, ich hoffe es.
Ich hoffe, du hast sie eingeführt.
Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Ich hoffe es sehr. Falls die letzte irgendwo hingeflogen wird, wo sie dann ihr Dasein fristet, dann hoffe ich, dass ich wenigstens dazu eingeladen werde. Carsten, hast du das gehört?
Ach, der hört ja alle unsere Podcasts, überhaupt kein Problem.
Oder vielleicht die Presseabteilung, oh, ja. die es dann weitergeben ja,
die
kann.
Die müssen es hören.
Wer weiß.
Okay.
Und wäre schade. Ich hoffe immer noch ein bisschen, dass es nochmal einen Aufschwung gibt in der Fliegerei in der nächsten Zeit, wo es sich dann wirklich noch rechnet, dieses Flugzeug fliegen zu lassen. Vor allen Dingen auch wegen der momentan niedrigen Kerosinpreise. Also wird man sehen müssen, was da die Zukunft bringt. Wie gesagt, ich hoffe, dass der Luftverkehr wieder erwarten, schnell wieder anzieht.
Ich entnehme deinem Blick eine gewisse Wehmut und das ist, glaube ich, auch für jedermann verständlich, ja, der weiß, klar, dass du das Ding auch eingeführt hast. Aber du hast den Carsten Spohr gerade angesprochen und du bist zwar in Phoenix, hast aber natürlich beste Kontakte, kriegst jeden Tag dein Morgenbulletin und weißt, was quasi zu Hause in der ehemaligen Firma losgeht. Du sprichst über deine Firma, als wenn du heute noch immer im Vorstand wärst. Ich würde sagen, dass daran erkennt man, wie sehr du Fleisch und Blut geworden bist mit diesem Beruf. Und wenn man sich den Carsten so anschaut, der hat ja quasi, seitdem er den Posten angetreten hat, einen Ritt auf den Vulkan. Zuerst Germanwings, dann den Streik der Piloten, aber einen extremen natürlich, wenn wir uns erinnern. Und jetzt Corona. Den von der Kabine und jetzt Corona. Also macht er bisher einen guten Job oder andersherum, wo könnte er vielleicht ein bisschen besser performen? Und das immer aus der Entfernung natürlich, weil da redet es sich natürlich leichter, als wenn man in der Situation selber ist.
Ja, und ich habe ja den Vorteil, ich bin ja lang genug weg vom Geschehen, damit ich keine Rücksicht mehr nehmen muss. Aber ich kenne ja Carsten sehr gut. Der war ja Flugschüler, Klassensprecher, Lehrgangssprecher, als ich Chef in Bremen an der Flugschule war. Und wir sind auch zusammen geflogen, nebenbei bemerkt.
Wie ist er geflogen?
Oh, der kann's. Ja, ja, der kann's. Ja, ja, auf 340.
Aber wenn du CEO bist, dann fliegst du nicht mehr. Also dann hast du Zeit.
Du wirst ja erdrückt von anderen Terminen. Er hält seine Lizenz aufrecht. Ah, okay. Nach wie vor.
Okay, okay.
Macht er natürlich im Simulator. Selbst zum Fliegen kommt er nicht mehr. Würde er sicherlich gerne. Und weil es hat ihm damals Spaß gemacht, wo ich noch aktiv war. Und ich bin überzeugt, das würde ihm jetzt auch noch Spaß machen. Aber wenn ich an meine Managementzeit zurückdenke, und ich war nicht CEO, aber ich weiß, wie dir von deiner Sekretärin oder deinem Assistenten der Terminkalender vollgemacht wird. Und bei ihm dürft's noch erheblich schlimmer sein. Schlimmer in Anführungszeichen. Da kommst du nicht mehr zum Fliegen. Das geht einfach nicht mehr.
Also nur noch ferngesteuert durch deine Termine.
Ja, ja, ja. Und aus meiner Sicht macht er einen wirklich guten Job.
Okay, aber jetzt nicht nur Lob. Was könnte er besser machen? Also wenn wir jetzt alleine dieses Thema Ticket nehmen, 92% der Tickets sind angeblich ausbezahlt, 2,3 Milliarden, 1,4 Millionen sind noch immer offen und machen aber ein so negatives Image in der Öffentlichkeit, wo du dir denkst, warum?
Das muss man von beiden Seiten sehen. Es wird ausgezahlt. Es muss ja auch ausgezahlt werden, weil es Gesetz ist. Man kann nicht einfach das Geld behalten. Man muss es auszahlen. Es ist eine Frage der Zeit. Du musst dir jede Buchung im Detail angucken. Jede Buchung ist anders. Das macht kein Automat, diese Erstattungen. Du musst dir jede Buchung angucken. Und das ist unglaublich zeitaufwendig.
Aber warum?
Und das hätte man meines Erachtens besser kommunizieren können.
Also wir sprechen jetzt rein hypothetisch, aber warum geht man nicht her und sagt, die Reisebüros, die momentan eh nichts zu tun haben, die haben quasi die Schulung im System, die Buchungen alle zu machen, die könnten einen Teil dieser Rückbuchungen machen?
Ich glaube, das geht juristisch nicht.
Ah, okay.
Ich glaube, das geht juristisch nicht.
Also der Image-Schaden ist mit Sicherheit, wenn man den finanziell aufrechnet, größer als allen 1,4 Millionen einfach ihre Buchung zurückzugeben und quasi automatisiert.
Ja, die müssen, das kannst du nicht automatisieren. Du musst jede Buchung.
Ich meine, der Image-Schaden ist größer als der Verlust durch möglicherweise Leute, die versuchen halt zu bescheißen.
Ja, es ist bei einer Airline, die Condor sagt, wir haben bis dann und dann haben wir alles zurückgezahlt. Ja, die Condor ist eine Klitsche gegenüber der Lufthansa. Weil ja, die mit ihren 30 Fliegern oder wie viel die haben, das mache ich nebenbei. Ich habe früher immer gesagt, als ich Flottenchef 737 war und es ging um irgendwelche Themen und da habe ich immer gesagt, Leute, hier meine 737-Flotte, damals 125 Flugzeuge, sag ich, meine 737-Flotte ist größer wie die Gesamtflotte von der Swiss Air und der KLM zusammen. Also damit ihr mal wisst, von was wir hier reden. Hier.
Ja? Jetzt machst du aber auf dicke Hose.
Ja klar, muss auch mal sein. Muss mal sein.
Okay.
Plane Talk, der Pilot's Eye Podcast, ist eine Produktion von Pilot's Eye TV. In Zusammenarbeit mit aero.de, Deutschlands Aviation News für Kenner und Könner. Im Internet unter www.aero.de.
Dual Input.
Jürgen, du bist ein Macher, du bist ein Mensch, der Passivität hasst. Erlaube mir diese Hypothese, wenn du also in der jetzigen Situation im Vorstand noch in deiner Tätigkeit, wo du quasi eben die Passage repräsentiert hast, natürlich den Flugbetrieb, wenn du jetzt mit Corona konfrontiert wärst, ich glaube nicht, dass du dich der ganzen Situation ausliefern würdest, aber du könntest etwas bestimmen, du hättest eine Position, wo du sagen könntest, okay, wir machen es anders als die anderen. Wie würdest du mit Corona momentan aus so einer Situation des Vorstandes umgehen?
Ja, es ist schwer zu beantworten, die Frage, weil da müsste man schon mehr im Detail drin stecken, was im Moment abgeht. Natürlich bin ich ein Typ gewesen und bin es nach wie vor, der mehr nach dem Motto lebt, only action brings you satisfaction. Ja? Nicht die Hände in den Schoß legt und wartet, bis andere entscheiden, was zu tun und zu lassen ist.
Momentan hat man das Gefühl, es ist sehr passiv. Das heißt, die Fluglinien können nur das machen, was sie erlaubt bekommen. Aber ich glaube, dass du in so einer Krisensituation doch auch Tonangeber sein könntest.
Ja, waren sie ja. Die haben zum Beispiel, die Lufthansa hat zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der Firma Sendogene dieses Testverfahren am Frankfurter Flughafen eingeführt, damit eben ein gewisses Vertrauen geschaffen wird, das Flugzeug wieder zu benutzen. Die Leute waren ja alle etwas zurückhaltend in Bezug auf die Benutzung des Flugzeugs. Es weiß zum Beispiel wenige, es wissen wenige, dass die Luft an Bord klinisch, fast klinisch rein ist, dass die Luft an Bord der Flugzeuge durch die Filter, die da eingebaut sind, durch die berühmten HEPA-Filter, entspricht die der Qualität einer Luft im Operationssaal eines Krankenhauses. Wissen die wenigsten. Gibt zwar jede Menge Aufklärungsmaterial drüber, aber da muss man schon einsteigen und man muss es suchen und man muss in die entsprechenden Fachkanäle da reingehen, um das zu sehen.
Also das heißt, die Kommunikation hätte besser sein können? Dass das schneller nach draußen getragen wird, nach dem Motto, bei uns atmen sie besser
als... Ich habe den Eindruck, dass die amerikanischen Airlines, ob das jetzt eine Delta, eine United, eine American Airlines ist, dass die mehr in Richtung Passagier kommunizieren. Also was sie alles machen, was sie für Hygienemaßnahmen...
Hast du ein Beispiel, was dir da in der Vergangenheit... Weil du lebst ja in Amerika, du fliegst mit den amerikanischen...
Ja, zum Beispiel habe ich jetzt zweimal von verschiedenen Airlines gelesen, wie sie ihre Flugzeuge reinigen. Dass zum Beispiel mit UV-Licht zum Teil gereinigt wird und so weiter und so fort. Und da kommt ständig irgendwas. Und ich habe den Eindruck, ich kann mich täuschen, aber ich habe den Eindruck, da kommt wesentlich mehr als hier auf unserem Terrain.
Also das heißt, dann ist ja, wenn überhaupt Kritik jetzt in diesen Worten, dann ist es eigentlich nur die Kommunikation. Man müsste ja eigentlich mehr durch die Medien gehen.
Also das fällt mir auf. Und dann es wird kommuniziert auf Twitter. Wer hat schon einen Twitter-Account von den Leuten, die es betrifft? Ja, das gibt natürlich viele, die einen Twitter-Account
haben. Ja, und du musst dich meistens bei Twitter natürlich auch einmal auf diesen Kanal subscriben.
Ja, musst Follower anklicken und so weiter und so fort. Aber nur dann. Aber so in den normalen Medien, aber ob das nun in Zeitschriften ist oder vielleicht im Fernsehen, und könnte man ja auch mal einen Spot schalten. Habe ich noch nicht gesehen.
Ach, man könnte eine ganze Pilots-Eye-Folge darüber machen.
Ja, ja. Ne? Also da könnte durchaus mehr kommen, um das Vertrauen der Passagiere wieder zu fördern.
Ja, okay.
Und
Das wäre dein Ziel gewesen.
Zum Beispiel, also als einer. Und dann natürlich, was das ganze Thema Testing betrifft. Da kann man natürlich sagen, okay, das liegt alles in dem Gesundheitsministerium und die haben da das Sagen und letztendlich natürlich die hohen politischen Entscheidungsträger etc. pp. Aber die sind auch nur so gut wie die Informationen, die sie bekommen. Und wenn ich da mit guten Konzepten rangehe und sage, jetzt Österreich fängt jetzt an mit diesem Speicheltest, mit dem Kurztest, kann man sich ja mal überlegen und ich bin davon überzeugt, das wird auch gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass darüber bei der Lufthansa nicht nachgedacht wird. Kann man solche Tests oder ähnliche Tests benutzen, um meine Flugzeuge besser zu füllen? Kann ich mal einen Vorschlag machen?
Darf ich kurz fragen, heißt das, dass ich in Zukunft vielleicht sogar gar nicht mal meine Schuhe ausziehen muss, weil diese Geräte ja immer besser werden? Ja. Aber ich gebe an der Stelle statt meinen Schuhen einen Speichel ab.
Und ja, wenn ich durch die, wo man das macht.
Und wenn ich durch die Maschine durch bin, erfahre ich auf der anderen Seite, darfst mitfliegen oder bleibst zu Hause?
Ich glaube, das Ergebnis, ein Speicheltest hast du in 15 Minuten.
Ah, okay. Gut. Ja. Das heißt, früher waren die Ansagen, die Warteliste, bitte kommen Sie vor, Sie kriegen ein Ticket. Und jetzt sind am Gate dann die Durchsagen, Herr sowieso und Herr sowieso, bleiben heute hier, alle anderen dürfen einsteigen.
Ja, also wirklich, man muss...
Nein, aber ist da was dahinter? Könnte sowas wirklich
Warum nicht? Also da sind natürlich viele, die da mitbestimmen und mitverantworten an der Stelle. Aber wie gesagt, man muss versuchen, damit mit entsprechenden Beispielen voranzubrechen und anzuschieben und zu pushen, damit sich da was tut. Von alleine tut sich da nichts.
Also nicht passiv sein, sondern aktiv.
Ja, natürlich. Wie du richtig sagst. Und die andere Frage ist die, wie kann ich den internationalen Verkehr wieder anschieben? Wie kann ich, im Moment ist offiziell, es gibt zwar Ausnahmen, es gibt viele Ausnahmen, aber die sind alle sehr kompliziert zu handhaben. Wie kann ich wieder über einen großen Teich nach USA Passagiere transportieren in einer nennenswerten Quantität, nicht mit halbleeren Flugzeugen da über den Teich oder mit noch leeren Flugzeugen fliegen? Kann man mal drüber nachdenken, Friends and Families oder nur Family-Besuche wieder zu gestatten? Ist es kritisch, ist es unkritisch, wenn die Leute, was weiß ich, im Abstand von 3 Tagen zweimal getestet werden und nicht in Quarantäne müssen? Wer fliegt denn zu seiner Schwester oder zu seiner Familie nach Deutschland, wenn er offiziell erstmal, jetzt sind es vielleicht demnächst 5 Tage, aber wenn er 14 Tage in Quarantäne muss, da fliegt auch kein Mensch.
Und ich glaube auch, dass es wirklich eine Sache der Fluglinie sein kann. Früher hat die Fluglinie geworben, bei uns kriegst du kostenlos WLAN an Bord. Ja. Und die Leute sind möglicherweise, wenn sie jetzt quasi Transatlantik, dann habe ich ja verschiedene Fluglinien, die ich mir aussuchen kann. Ja. Jetzt könnte ich doch genau damit werben.
Ja.
Wenn du mit uns fliegst, kommst du an und weißt, ob du gesund bist oder weißt du vorher schon, ob du Corona hast oder nicht.
Ja.
Und das ist quasi ein Added Value, der eigentlich mit dem Flieg gar nichts zu tun hat. Ja. Aber
gestatte ich erstmal Familienbesuche, machen die USA auf für Familienbesuche aus Europa, macht Europa auf. Das sind ja, ich meine, in den USA, da leben ja Millionen Italiener, Griechen, Deutsche, weiß der Teufel was.
Genau. Und die hättest du gerne alle als Passagier, weil du
sagst, erstmal, als ersten Schritt, Familienbesuche.
Okay.
Und dann Geschäftsreisende, die sowieso nur 1-2 Tage in einem anderen Land sind. Da macht ja keiner 14 Tage Urlaub, wenn er auf Geschäftsreise ist, sondern der hat wichtige Termine, der möchte ein neues Geschäft anbahnen. Da musst du face-to-face sein. Warum lasse ich Geschäftsreisende mit einem negativen Test nicht für 72 Stunden ins Land rein?
Genau.
Und zwar beidseitig. Genau. Und vielleicht wird drüber nachgedacht, ich weiß es nicht. Aber wenn nicht, dann könnte man das vielleicht mal als Vorschlag nehmen, darüber nachzudenken.
Plane Talk, der Pilots Eye TV Podcast. Menschen, die Aviation leben und lieben.
Er hat eine stattliche Kilometerleistung in seinem Leben angesammelt. 15 Millionen geflogene Kilometer oder 350 Mal um die Erde. Und er ist heute bei uns zu Gast und natürlich allen Pilots Eye Zuschauern bestens bekannt. Er ist der Mann, der uns den ersten Flug 2005 ermöglicht hat. Das war damals nach San Francisco. Und er ist ein Mann, da muss man sehr tief graben, um einmal zu sehen, ob es da eine Inkonsistenz bei seinen Interviews gibt, weil du bist quasi deiner Linie immer treu geblieben, außer bei einer einzigen Sache. Bei deinen Haustieren. Wie kann man, du weißt doch, was dein Lieblingshaustier am Beginn deiner Karriere war. Und du weißt, was heute dein Lieblingshaustier ist? Oder vielleicht war das einfach nur erfunden und ich bin gerade einer fürchterlichen Ente aufgesessen. Es war keine Ente, sondern Katzen.
Ja, das stimmt. Also, richtig.
Ah, touché.
Natürlich hatte ich Katzen. Weil Katzen in Verbindung mit meinem Beruf pflegeleichter sind als Hunde.
Und heute hast du 2 ausgewachsene Ridgebacks,
genau,
40 Kilo das Stück, Western und Center.
Aber Hunde, ich war schon immer Hundefreund. Ich bin auch Katzen, ich bin sowieso Tierfreund. Okay. Also ich würde auch zwei Geparden halten oder was auch immer.
Jetzt machst du dich aus dem Staub.
Nee.
Aber keine Katzen und Hunde zusammen. Wie würden deine Hunde jetzt auf Katzen reagieren?
Ich glaube, das gäbe Ärger. Aber wie gesagt, ein Hund im Pilotenleben ist fast undenkbar. Eine Katze ist da pflegeleichter. Und ich bin mit Hunden aufgewachsen. In meiner Familie gab es immer irgendwo einen Hund. Als mein Vater noch lebte, hatte der auch einen Hund, einen großen Jagdhund. Und
Und es sind heute deine Kinder, wenn man so möchte. Du gehst mit denen, in Phoenix ist es ja immer sehr heiß im Laufe des Tages.
Ja, ja.
Du bist mit denen schon sehr früh unterwegs?
Vor Sonnenaufgang, weil in dem Moment, wo die Sonne über den Horizont kommt und die Temperatur sichtbar pro Minute 1 Grad zunimmt, so ungefähr, bewegen die sich nicht mehr so, wie sie sich bewegen sollten. Und das wird dann für die auch anstrengend.
Okay.
Und deswegen am besten vor Sonnenaufgang loslaufen, das heißt aufstehen um 4:30. Aber man hat bei diesen Temperaturen sowieso einen ganz anderen Tagesrhythmus und steht sehr früh auf, verlegt irgendwelche Aktivitäten in die Tagesränder, weil tagsüber macht es alles nicht den großen Spaß.
Und für alle, die uns momentan nur hören und unseren Podcast nicht sehen, Jürgen leuchtet, wenn er über seine Hunde spricht.
Ja, klar.
Das sind ganz wichtige Familienmitglieder.
Ja, wie du schon sagtest, das sind Kinder und benehmen sich teilweise auch wie Kinder.
Okay, du kannst sie leider nicht mitnehmen. Du hast sie auch schon mal nach Europa mitgenommen, wieder mal.
Ja, schon zweimal.
Ein paar Wochen da warst.
Zweimal, ja, die haben bei Lufthansa schon eine Senatorkarte. Ja.
Die werden abgeholt mit dem Porsche und du musst mit dem Bus dann ins Gate fahren.
So ähnlich, ja, ja.
Nee, das wäre aber eine schöne Sache, das müsste man einmal drehen können. Nein, lass uns doch kurz wieder noch einmal einen Blick in deine Firma machen, denn wir haben zuerst darüber gesprochen, wie Corona quasi auch eine Fluglinie verändert und wie sehr man auch aktiv möglicherweise an dem Geschehen teilnehmen kann. Was aber auch interessant ist, ist dieser Blick von außen, was mit der gesamten Flotte passiert. Es sind eben einige Flugzeuge jetzt schon auf den Parkplatz gestellt worden. Es sind ganze Muster quasi auf der Kippe oder beziehungsweise werden nicht mehr in Betrieb genommen, die 340er. Wenn jemand wie der CEO so viele Flugzeuge auf die Halde stellt, zu einem Zeitpunkt, wo es der Fluglinie gut geht, würden wahrscheinlich die Kurse in die Keller rasseln.
Ja.
Also das heißt, so eine Bereinigung ist vielleicht sogar etwas, was man ja genau in so einer Krisensituation ganz gut machen kann.
Ja, natürlich.
Und eine notwendige Bereinigung ist, dass man das alte Metall los wird.
Ja, man kann sie ja im Moment nur auf die Halde stellen, weil im Moment kannst du kein Flugzeug verkaufen. Also die stellen ja alle ihre Flugzeuge erstmal irgendwo hin und parken sie und Hibernating heißt das, Winterschlaf, so wird es auch genannt, was ganz gut passendes Wort ist. Welche davon dann nochmal bei Bedarf herausgezogen oder herangezogen werden, weiß natürlich niemand. Aber es kann durchaus sein, dass Flugzeuge, die erstmal 2 Jahre irgendwo abgestellt werden oder auch 3 Jahre abgestellt werden, dass die danach wieder zum Fliegen kommen. Das heißt nicht, dass die ein für alle Mal abgestellt sind. Und man nimmt natürlich die Gelegenheit wahr, jetzt ohnehin geplante Flottenbereinigung, die natürlich dann einen anderen Zeitraum vorgesehen hatten, jetzt schon stattfinden zu lassen, macht die ganze Wirtschaft so. Renovierungen werden vorgezogen, genau. Die Hotels machen zu, renovieren das ganze Hotel, weil sowieso niemand im Hotel ist. Und so, das entspricht natürlich dem normalen Zyklus. Und da wird die Krise genutzt, um sowas durchzuführen.
Wie darf man sich das vorstellen? Diese Flugzeuge sind ja quasi von der Lufthansa gekauft. Also ein Großteil ist gekauft, ein Teil ist wahrscheinlich auch ganz normal geleased.
Ganz kleiner Teil.
Aber kostet das viel Geld, wenn man die jetzt da quasi hinstellt? Ich weiß nur, dass es sehr teuer ist, die dann quasi wieder in Dienst zu holen, weil dann müssen die sehr viel Checks machen. Die sind ja nicht dafür gemacht, dass sie lange auf Halde stehen. Also die verrotten auch in einer gewissen Art und Weise, wenn sie nicht regelmäßig...
Die werden sogar regelmäßig geflogen, wenn die auf Halde stehen.
Ja.
Ja. Also die Flugzeuge, die vorgesehen sind dafür, dass sie wieder in Dienst gestellt werden, wo das fest vorgesehen ist, die werden entsprechend gewartet. Also die werden up-to-date gehalten und die werden sogar zwischendurch geflogen.
Das ist für viele Piloten doch eigentlich ein gefundenes Fressen, weil die müssen ja 3 Starts und Landungen in einer gewissen Zeit machen, damit sie die Lizenz nicht verlieren. Also könnte man ja quasi alle Piloten, die an der Grenze sind, dorthin schicken auf den Parkplatz und sagen, so, Runde drehen, du machst jetzt 2 Runden, du fliegst 3 Runden.
Ja, dummerweise kannst du das auch im Simulator machen.
Ach so, okay. Also das heißt, da genügt Start und Landung als Lizenzerhalt.
Ja, okay. Das geht auch im Simulator. Aber wenn der jetzt länger steht und sagen wir mal, der ist nicht dafür vorgesehen, wieder in Dienst gestellt zu werden, wird aber dann in Dienst gestellt, weil sich die wirtschaftliche Entwicklung positiver darstellt als ursprünglich geplant, dann ist es aufwendig und teuer, relativ teuer, dieses Flugzeug wieder flügge zu machen. Aber es rechnet sich allemal, wenn ich damit anschließend Geld verdienen kann.
Okay.
Aber ist alles schon passiert, also ist kein neues Terrain. Ne?
Und es ist, glaube ich, auch diese Flexibilität, von der du schon mal gesprochen hast, die da notwendig ist, quasi dann immer auf den Markt schnell reagieren zu können.
Ja.
2 Fragen unserer Hörer. Steffen Bachmann fragt, wie war es eigentlich mit der eigenen Harley über den Apron in San Francisco zu fahren, zu sehen in dem Film The Last Flights of GR?
Ja, da haben die Verantwortlichen des Flughafens ja nachher zu mir gesagt, das war das erste und das letzte Mal, dass wir sowas erlaubt haben.
Weil du so schlecht gefahren bist? Hast du die Verkehrszeichen missachtet?
Nee, weder noch. Also ich glaube, ich bin nicht schlecht gefahren. Ich bin höchstens aus meiner Sicht der Dinge zu langsam gefahren. Weil wir ja im laufenden Traffic da durch die Gegend gefahren sind. Das sieht man ja auch im Film. Da sind ja Flugzeuge getaxied und wir sind da ich bin mit der Harley da durch die Gegend gefahren. Was man nicht sieht, Gott sei Dank, ist, wie viel Aufpasser da drumherum standen und wie viele Polizeiautos da nebenher gefahren sind und wie viele Unterschriften der Thomas Aigner und ich vorher leisten mussten, damit es überhaupt klappt. Es hing ja am seidenen Faden.
Nee, es war sogar schon eine Absage, dürfen wir ja auch sagen.
Ja, also, wir hatten
der Flughafenchef hat gesagt, im letzten Moment, nö, will ich nicht.
Ja.
Und dann kam er aber.
Ja, genau. Ja,
und dann hast du ihn irgendwie mit Engelszungen.
Ja. Also ja, stimmt, wir hatten schon ein rotes Licht da an der Stelle, als wir ankamen. Und mit viel Geduld und mit viel Hilfe von unserer Station in San Francisco ist es uns dann doch gelungen, das rote Licht in ein grünes Licht zu verwandeln. Allerdings mit Auflagen, die hatten sich gewaschen. Aber es hat gut geklappt und es war live, hat Spaß gemacht. Wie gesagt, ich hätte vielleicht ein bisschen schneller fahren wollen, aber da vor mir ein Auto herfuhr, in dem der Kameramann saß.
Festgeschnallt, damit er nicht hinten rausfällt.
Ja, konnte ich nicht schneller fahren.
Also und um auch zu deiner Rehabilitation beizutragen, weil manche Menschen haben diese Aktion ein bisschen falsch verstanden, dass es irgendwie bei dir normal wäre oder dass du quasi angeben wolltest. Es war ein Geschenk von uns, das wir dir damals gemacht haben. Ja, also es war quasi nichts, was von dir ausgegangen ist an dieser Stelle.
Und wer da alles mitredet, ich wusste gar nicht, dass es so viele Mitbestimmer an einem Flughafen wie San Francisco gibt, da hat ja jeder mitgeredet. Und jeder wollte eine Unterschrift haben.
Durch diese Aktion bist du für viele Piloten, die heute angefangen haben in den letzten Jahren, wenn du die fragst, dann kennen die meistens unsere Sendung oder unsere Episoden, aber sie kennen dich und sie sagen eigentlich, ja, so wie der Jürgen Raps, das möchte ich gerne werden. Und das Thema Vorbilder ist etwas, was ich bei dir zum Beispiel erfolglos recherchiert habe. Du hast einmal auf Vorbilder gesagt, wer braucht die? Bist aber selber das Vorbild für so viele Jungen. Vielleicht kann ich dir heute mal ein Vorbild entlocken. Wen gibt es so in dem, auch von mir ist im aktuellen Zeitgeschehen, den du wirklich auch für sein Verhalten, für sein Leben bewunderst, wo du sagst, oder vielleicht den würde ich sogar selber treffen, weil er seine Sache so gut macht. Vielleicht muss es gar nicht im Fliegerischen sein, aber ich will dir gerne ein Vorbild entlocken.
Bin echt überfragt.
Also Gerhard Polt auf jeden Fall, der ist jetzt nicht unbedingt ein Vorbild, aber du würdest gerne Witze erzählen können, so wie Gerhard Polt.
Ja, der erzählt ja keine Witze, der erzählt ja das richtige Leben.
Genau.
Das ist ja das Gute daran. Das ist ja immer das richtige Leben, was man bei ihm hört. Zwar überzeichnet, aber trotzdem den Tatsachen entsprechend.
Kann auch in der Fliegerei gewesen sein, wo du sagst, ist so jemand wie Sallenberger, könnte der ein Vorbild sein? Also wenn du noch aktiv gewesen wärst, wie der das Ding da in den Hudson reingesetzt hat.
Ich würde ihn gerne mal treffen. Als Vorbild würde
Was würdest du ihn fragen?
Ich würde mich einfach gerne mit dem bei einer Tasse Kaffee oder was immer der auch gern trinkt, würde ich mich gerne mit ihm mal unterhalten. Wir sind auf LinkedIn vernetzt, aber wir hatten noch nie die Möglichkeit, uns persönlich kennenzulernen.
Lass mich daran festhalten. Was würdest du ihn fragen? Würdest du ihm fragen, wie er diese Situation erlebt hat, oder ist das als Pilot eher sekundär? Geht's mehr um das Geschichte rundherum? Was würde dich von Sallenberger wirklich interessieren, wenn du so eine Situation wie wir jetzt haben? Du kannst ihm wirklich Fragen stellen.
Was mir ein bisschen aufgestoßen ist in dem Film, der übrigens gut gemacht war oder gut gemacht ist, und aus meiner Kenntnis der Systeme ziemlich den Tatsachen entspricht. Ich würde ihn gern mal fragen, ob er wirklich nach dem Unfall so behandelt wurde von den Medien und von seiner Firma, wie es in dem Film dargestellt ist. Das würde mich brennend interessieren.
Weil du vermutest, dass es anders war, und zwar wie?
Nein, ich vermute nicht, dass es anders war. Ich habe das als ziemlich negativ empfunden.
Dass man quasi gesagt hat, warum hast du nicht befolgt, was man dir sagt?
So ungefähr.
Warum hast du quasi eine eigene Nummer gemacht und möglicherweise Menschen mehr gefährdet?
Ja, und das würde ich gerne wissen, wie das Szenario nach der Hudson Landing war.
Aber Jürgen, dann lass uns das doch umdrehen. Du bist Vorstand, einer von deinen Piloten macht genau diese Situation und landet in der Donau. Weiß ich jetzt nicht, ob das ein guter Vergleich wäre, aber er landet im Wasser. Mhm. Obwohl der Tower zu ihm sagt, dreh um. Und es stellt sich im Nachhinein heraus, das, was wir auch in dem Film ja gesehen haben, dass es sich wahrscheinlich nicht ausgegangen wäre. Also er wäre abgestürzt über bebautem Gebiet. Also war die Wasserlandung in diesem Moment doch der beste.
Natürlich würde ich mir die offiziellen Untersuchungsberichte angucken. Aber ich glaube von meiner Einstellung her und von meinem Naturell her würde ich das Ganze eher in die positive Richtung schieben. Also ich glaube, ich würde mich eher vor meine Besatzung stellen. Und zwar deutlich vor meine Besatzung stellen. Auch gegenüber. Es ist ja immer leicht, den Fehler bei jedem Unfall passiert das ja. Es wird immer die Stelle gesucht, die am leichtesten zu finden ist oder wo es am leichtesten ist, die Schuld zuzuweisen. Mal ganz brutal ausgedrückt. Und das sind immer die Menschen. Und da muss man das richtige Gespür dafür entwickeln. Also wie gesagt,
es sind zwei Herzen in deiner Brust. Du, in der einen Seite kannst du ihm ganz genau nachempfinden, wenn es da zweimal knallt und das sind halt irgendwelche großen Tiere, dann geht die Leistung runter.
Ja.
Also dann reagierst du instinktiv, du bist selber Segelflieger gewesen, du hättest wahrscheinlich etwas Ähnliches gemacht, du hättest versucht zu segeln, du hättest versucht, da runterzuschauen und zu sagen, boah, wo geht's?
Ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Okay,
ja.
Also ihr habt von der Voraussetzung her das Gleiche, aber dann bist du auf der anderen Seite Vorstand.
Ja.
Und musst quasi diese Behandlung dieses einen Mitarbeiters repräsentativ für deine ganzen über 1000 Piloten machen.
Ja.
Also da darfst du nicht der Pilot sein, sondern da musst du der Vorstand sein.
Aber es hat einen Vorteil, wenn ich Pilot bin, als CEO. Dann kann ich das nämlich nachempfinden. Ich kann gut die Gedankengänge nachempfinden. Ich kann mir gut vorstellen, was da im Cockpit abgegangen ist. Du musst ja in Bruchteilen von Sekunden, musst dir ja klar sein, was ist passiert und was magst du jetzt. Und natürlich, du kannst auch Fehler machen. Die Entscheidung kann auch falsch sein. Das hätte auch schief gehen können im Hudson. Ich meine, die haben Glück gehabt. Die hatten keine Wellen, die hatten keine Schiffe. Die hatten kein schlechtes Wetter. Gehört auch Glück dazu. Das Ding hätte auch in die Hosen gehen können, aber ist es nicht.
Lass uns doch das Thema Krisen und Corona vielleicht noch mit einer letzten Frage abrunden. Du hast viele Krisen in deiner Zeit bei der Lufthansa überstanden, egal wie sie waren. Gibt es da ein Rezept?
Nein, es gibt kein Rezept. Jede Krise ist anders. Du brauchst ein gutes Team. Ich war ja auch lange Jahre Chef des Krisenstabs bei der Lufthansa. Da braucht man wirklich gute Teammitglieder, auf die man sich verlassen kann, auf die man sich blind verlassen kann. Und das
verlassen heißt das Wort, das sie dir quasi als Prognose geben oder als Einschätzung.
Krisenstabsmitglieder, die sind fest benannt und die müssen auch jederzeit erreichbar sein. Und wenn sie nicht erreichbar sein, dann kommt eine Vertretung. Und ein Krisenstab, der muss innerhalb von kürzester Zeit etabliert werden können. Und dann lebst du natürlich von Informationen aus den verschiedensten Quellen. Da sitzen die Juristen mit am Tisch, da sitzt natürlich die Öffentlichkeitsarbeit mit am Tisch, da sitzen die Fachleute mit am Tisch, da sitzt der Sicherheitspilot mit am
Klingt
Tisch.
Klingt nicht nach schnellen Entscheidungswegen.
Doch.
Also je mehr Leute am Tisch
sitzen? ist keine Kaffeerunde, ist kein Laberverein.
Das hat jetzt gerade geklungen.
Nein, die sitzen am Tisch, weil die erstens gewisse Informationen alle brauchen und dann haben die auch gewisse Informationen, je nachdem, was es für eine Krise ist. Ob jetzt ein Flugzeug, in erster Linie denkt man immer an Abstürze, ist es ja nicht. Also der Eyjafjallajökull in Island, das war eine Krise, eine echte Krise, Schließung des Luftraums. Und wir hatten jede Menge Flieger in der Luft. Das war eine echte Krise. Ich glaube, ich habe eine Woche mit wenig Schlaf nonstop Krisenstab gemacht. Und Fukushima, das war eine Krise und zwar eine handfeste Krise. Ne? Da wollten ja, dann gab es Weigerungen, Crews wollten da nicht hinfliegen, andere Airlines sind da hingeflogen. Also das ist ja, jede Krise ist ja anders und deswegen hast du die Leute da am Tisch sitzen, mehrere Abteilungen am Tisch sitzen. Das ist aber kein Laberverein. Die müssen gewisse Informationen bekommen für ihre Arbeit und ich muss von denen Informationen bekommen für meine Entscheidungen. Werden zum Beispiel die Buchungsmöglichkeiten, werden die eingeschränkt? Was mache ich mit Fliegern, die in Fernost im Moment sind, die nach Deutschland fliegen? Lasse ich die überhaupt reinfliegen oder lasse ich die dort stehen? Je nachdem, was das für eine Krise ist. Dasselbe von USA rüber. Was mache ich mit der Westküste? Die ist ja 12 Stunden unterwegs. Kommt die hier rüber? Lasse ich die lieber vor Ort stehen oder lasse ich die hier reinfliegen? Komme ich hier überhaupt weiter? Kriege ich die Passagiere überhaupt von Frankfurt weg? Oder stranden die mir in Frankfurt, machen das Terminal voll? Brauche ich da irgendwelche Übernachtungsmöglichkeiten und. Dann in dem Moment kommen natürlich dann auch die Flughäfen ins Spiel. Es kommt die Politik ins Spiel. Es kommt Medizin unter Umständen ins Spiel, wie auch immer. Also das musst du ja alles koordinieren.
Also du redest über die Welt eigentlich wie, als wäre es ein kleines Dorf.
Ist ja auch.
Ja. Die Sichtweise, es ist so schön, diese Sichtweise, die andere zu sehen.
Jedenfalls aus Sicht einer Airline, einer global operierenden Airline. Da musst du natürlich alles, die ganze Peripherie, die musst du im Blickfeld haben.
Erinnerst du dich noch an irgendeine Entscheidung in deiner Karriere, wo du dir gedacht hast, hoffentlich geht das gut und dir im Nachhinein denkst, ja, hätte aber auch ganz anders ausgehen können, also wo du Glück hattest auch?
Nee.
Weil manche dieser Entscheidungen sind ja auch von einem gewissen Bauchgefühl getragen.
Ja. Nee, eigentlich nicht. Kann ich mich nicht dran erinnern, dass ich da ein schlechtes Gefühl hatte bei den Entscheidungen.
Also das heißt, deine Intuition hat dich immer gut beraten?
Ja, ich war immer der Meinung, dass die Entscheidungen schon gepasst haben.
Ist was einen guten Manager ausmacht?
Vielleicht, ja.
Weil das Handwerk sicher kann man erlernen, aber ja, die Intuition glaube ich nicht.
Nee, Intuition kann man sicherlich. Bauchgefühl spielt immer eine gewisse Rolle. Und das kannst du nicht erlernen. Das hast du oder hast du es nicht.
Also dann nehme ich am liebsten mit, dass quasi der kleinste gemeinsame Nenner so einer Krise ist das gute Team.
Ja, auf jeden Fall.
Und die Intuition.
Ja. Und dir darf keinen Rücken fallen. Also die müssen das dann mittragen, auch wenn es ihnen nicht passt. Ja, das sind ja sicherlich immer welche...
Ich glaube, dir sind Leute nur ein einziges Mal in den Rücken gefallen.
Mhm. Das sind ja nicht immer alle deiner Meinung, weißt du?
Du bist schon lange weg, aber ich wollte jetzt keine Namen hören, aber
ja.
Es war schon ein bisschen Zustimmung.
Ja, das sind ja nicht immer alle deiner Meinung, wenn du eine Entscheidung triffst, im Krisenstab oder auch sonst. Aber im Krisenstab ist es besonders wichtig, dass deine Entscheidung dann mitgetragen wird. Und das passiert halt nur, wenn du dir vorher das Team entsprechend zusammenstellst.
Am 11. August war dein Geburtstag. Im Nachhinein auch nochmal alles Gute.
Danke.
Ich habe darüber nachgedacht und wie sehr häufig hat man manches Mal solche Freunde, wo man sagen muss, der hat schon alles. Was kann man dem zum Geburtstag wünschen? Ich habe etwas gefunden, was ich dir zum Geburtstag wünschen kann.
Ja, da bin ich gespannt.
Dankeschön. Ein Hole in One.
Oh ja, stimmt. Dankeschön. Das habe ich nämlich noch nie gespielt.
Und das Schönste war in diesem Interview, das ich da ausgegraben habe, war die Frage danach, und was ist deine größte Angst beim Hole-in-One?
Dass es keiner sieht.
Dass es keiner sieht, ja. Also, das wünsche ich dir. Ich wünsche dir das Hole-in-One. Ich wünsche dir den gesamten Golfclub, dass er dir Applaus gibt in diesem Moment. Ja. Das ist etwas, was man auch, glaube ich, zu jedem Handicap noch dazu haben muss. Einmal... Ich habe eine Menge gelernt. Es hat wieder mal richtig Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Herzlichen Dank für deine Zeit.
Dankeschön. Ich bedanke mich auch. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich glaube, das hat man auch gemerkt. Und wir könnten ja noch stundenlang so weiter plaudern. Vielleicht hast du ja noch ein paar Folgen übrig mit anderen Themen.
Nee, du brauchst einfach nur ein gutes Skype. Du brauchst ein bisschen Scheinwerfer, eine gute Kamera und dann schalten wir dich einfach beim nächsten Playtalk rein.
Naja, bin ja nicht aus der Welt.
Und dann zeigst du uns deine Hunde.
Ja, genau. Dann lass ich die mal in die Kamera.
Bis dann. Ja. Danke dir.
Dankeschön.
Engine One out.
Plain Talk lässt sich abonnieren auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und YouTube.
Alle Filme zu den Gästen und Geschichten im Internet unter pilotseye.tv.
Engine 2 out.
Noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Und ich höre auf Alexa, aktiviere Plain Talk. Checklist completed.